Wars gegen Fallout 3 und Half-Life 2 ist auch dabei. Und du denkst, das ist so dumm, das geht nicht mehr. Da kommt doch schon die nächste Folge, aber bitte sehr. Anschluss 2 gegen Halo Reach. Manche Duelle sind echt ne Bitch. Und beim nächsten Sportvergleich bin ich echt raus. Wem mach ich denn da was vor? Ahaha.
Ich hör Last Game Standing, den Podcast. Der Schiffer und der Alki wissen gar nichts. Last Game Standing, bisschen rotzig, aber ich hör trotzdem jede fucking Folge. Last Game Standing, yeah, yeah, yeah. Alf und Schäfer, yeah, yeah, yeah. Alf und Schäfer.
Ja, hallo, hier ist Christian Schiffer vom Podcast Last Game Standing. Ich möchte euch heute eine ganz besondere Folge ankündigen, nämlich der Daniel auf Twitter Sofakissen hat ein kleines Hörfeature für uns gemacht, indem er sich mit der Frage dieser 8. Staffel von Last Game Standing auseinandersetzt, nämlich der Frage, was ist ein NPC oder genauer, was ist ein guter NPC? Wir konnten dem Daniel dank eurer Patreon-Zahlungen ein kleines Honorar geben dafür und wir würden das natürlich in Zukunft gerne öfter tun können. Das heißt, tragt diese Folge in die Welt hinaus, empfehlt Last Game Standing, wo ihr nur könnt, in der Arbeit, in der Freizeit, beim Boule-Spielen, in der Kinderkrippe, im Debattierclub, im Zigarrenclub, also wo ihr auch immer abhängt, im Yachtclub, wenn ihr zum Beispiel auf ein Charity-Event Katrin Ohofen trefft, oder heißt die, jetzt muss ich kurz, Chiara heißt die. Also wenn ihr irgendwo Chiara Ohofen trefft und mit der irgendwie so abhängt, so am Bistrotisch und ihr schnabuliert da gerade euch Beluga-Kaviar in eure Futterluken hinein, dann fragt doch die Chiara einfach mal, hey Chiara, sag mal, alte Scheiben, hast du nicht einfach mal Bock, hier LGS zu unterstützen? Und dann sagt die sicherlich ja und dann können wir so perspektivisch mehr solche Hörfeatures wie von das von Daniel jetzt vielleicht irgendwann bezahlen. Vor allem aber teilt Last Game Standing, schreit es hinaus, helft mit diesem Podcast wachsen und gedeihen zu lassen, sodass wir vielleicht ein bisschen Geld haben, das wir vielleicht auch in diesem Podcast reinvestieren können. So, jetzt aber genug gelabert. Viel Spaß mit dem Hörfeature vom Daniel.
Genau, das ist die einzige Sache, die anders ist. Wir werden dieses Mal auch was Neues ausprobieren und zwar...
Mikrofon einstellen. Und zwar eine Audioreportage von mir, Daniel Zingner, so vergessen. Last Game Standing sucht in der 8. Staffel nach dem besten NPC, dem besten Non-Player-Character der Videospielgeschichte. Nicht nur die LGS-Community im Forum streitet darüber. Auch C&C sind sich seit Wochen uneinig bei der Frage, was ist eigentlich ein NPC?
Und du willst mir sagen, dass das jetzt quasi das erste Mal in der 2-jährigen LGS-Geschichte, by the way, wir sind wirklich fast genau 2 Jahre alt, dass das das erste Mal ist, dass du dich an die Regeln halten möchtest.
Das können wir ja gleich diskutieren. Also ich habe auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall astreine NPCs dabei. Ganz tolle Figuren. Ich glaube, wir müssen mal trotzdem kurz drüber sprechen. Was erwarten wir dort? Also, NPC, Non-Player Character, also alle Figuren, die nicht meine eigene Figur sind.
Oder nicht von dir gesteuert werden.
Ja, genau.
Das ist nämlich das Hakelige, ne? Also ein Companion muss nicht automatisch ein NPC sein, zum Beispiel.
Ja, nur, also so, du denkst natürlich jetzt dann sofort, dass alle Leute, die bei Baldur's Gate in der Party drin sind, keine NPCs sind.
Das sind keine NPCs?
Doch, das sind NPCs.
Ich habe das nachgeschaut. Das haben wir auch alles schon im Forum ausdiskutiert, das sind keine NPCs.
Doch, das sind NPCs.
Nein. Nein, doch, die klar? NPCs doch. Sind passiv und das kann kein aktiver Charakter sein.
Charakter dann im Gedächtnis bleibt und nicht einfach nur Questgeber 25 ist.
Ja, also das Wichtigste daran ist, dass dieser Charakter nicht eindimensional ist. Ne? Dass er eine gewisse Art von Character Diamond hat. Das heißt, er hat 4 verschiedene Eigenschaften, die irgendwie gegeneinander stehen.
2 Menschen, die sich schon lange mit der Frage beschäftigen, sind Björn und Jennifer Pankratz von Piranha Bytes. Mit Diego und Matt wurden 2 Figuren aus deren Gothic-Universum von der LGS-Community für die Community-Wildcard dieser Staffel nominiert. Und auch wenn beide es am Ende nicht in die Staffel geschafft haben, sind die Figuren aus Gothic doch bei vielen von euch im Gedächtnis geblieben. Ganz gleich, ob man sie jetzt liebt oder hasst. Irgendwas müssen die Piranhas also nicht ganz falsch gemacht haben.
Ne, und dadurch kriegt er ein Profil. Wenn der sehr, wir haben letztens mal einen Film geguckt und zwar nur 48 Stunden, ich glaube der zweite Teil, wieder 48 Stunden mit Eddie Murphy und Nick Nolte. Da waren die Bösewichte so eindimensional, du hast meinen Bruder getötet und da zog sich dann durch den ganzen Film und das ist irgendwie so irgendwann, ja, da denkt man sich, boah, ist das schlecht, ja. Und man muss verstehen, ja, man versteht, der will seinen Bruder rächen, der Typ, aber der sollte auch ein bisschen irgendwie nicht nur böse sein, weil böse, nur böse, böse und dann ist das, ist doof. Ja, da muss ein bisschen mehr Salz in die Suppe. Das heißt, man muss so ein bisschen mehr unterschiedliche Geschmacksknospen irgendwie ansprechen bei einem Charakter, damit er auch im Gedächtnis bleibt.
Aber das ist genau das. Ne, das heißt, wenn ich gerade einen Antagonisten habe, dann macht das viel mehr Spaß, wenn ich den verstehen kann. Also warum der so geworden ist und warum der jetzt etwas macht, was ich vielleicht irgendwie als böse empfinde oder so. Eine Antagonisten, das ist da ganz wichtig, dass die mehrschichtig sind. Wobei auch ganz platte Charaktere, sage ich jetzt mal so böswillig, die Spieler total toll finden können. Eines der meistgenannten Beispiele ist zum Beispiel Matt.
Hey Mann, neu hier? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Wenn du nichts dagegen hast, komme ich ein Stück mit. Du kannst sicher einen Freund brauchen.
Warum nicht? Komm mit.
Ja, in so Fragen irgendwie, welchen Charakter von unseren Spielen fandet ihr dann am besten, sagen ganz viele Leute automatisch Matt, obwohl er denen total auf den Keks gegangen ist, weil die den nicht vergessen können. Ne? Und den dann begleitet. Das ist auf jeden Fall sehr prägnant.
Lasst ihn in Ruhe. Macht, dass ihr wegkommt. Steh auf.
Ich bin Diego.
Ich bin...
Mich interessiert nicht, wer du bist.
So wurden wir vor ziemlich genau 20 Jahren in der Welt von Gothic willkommen geheißen. Eins ist von Anfang an klar. Du bist vielleicht der namenlose Held dieser Geschichte, aber du bist ganz bestimmt nicht der Einzige, der hier was zu sagen hat.
Jetzt sucht ja Last Game Standing in der Staffel den besten NPC. Habt ihr so einen Favoriten vielleicht aus dem eigenen Spiel oder auch aus anderen Spielen, die euch so direkt einfallen, wenn ihr an einen Charakter denkt, der diese Qualitäten auch für euch hat, der so ein Ideal ist, wie gut so ein NPC sein kann?
Ja gut, der Diego, den hast du gerade erwähnt. Das ist ja der erste Charakter, den du begegnest und der dir gleich signalisiert, pass mal auf, mich interessiert nicht, wer du bist hier nicht wichtig, du bist nur eine Nummer, aber trotzdem will ich dir helfen. Das steht ja schon im kompletten Gegensatz zueinander. Das heißt, der ist ja schon, der polarisiert ja schon in den ersten paar Minuten. Alleine nur, weil er sagt irgendwie, mich interessiert das nicht, aber ich helfe dir mal. Das macht ja keinen Sinn eigentlich. Aber trotzdem sagt man sich, okay, ist halt eine raue Welt, verstehe ich. Und der Typ sagt ja, pass auf, ich gebe dir die und die Hints dafür, na, dass du jetzt hier bestehen musst. Komm mal ins alte Lager, dann erzähle ich dir mehr und dann geht er los. Und das bleibt einem im Gedächtnis.
Ja, wie hat sich denn eure Herangehensweise an NPCs seitdem verändert? Oder habt ihr damals schon ja so einen guten Punkt gefunden, mit dem ihr dann einfach weitergearbeitet habt die ganzen Jahre?
Ich habe über 1000 Charaktere geschrieben. Und natürlich hat sich unsere Vorgehensweise oder Herangehensweise an so eine Art von Arbeit natürlich auch geändert über die Jahre. Am Anfang haben wir einfach so aus dem Gefühl heraus geschrieben und haben uns überlegt, so was könnte denn jetzt hier interessant sein und haben den Charakteren sehr viele Inhalte verpassen müssen. So ein erster Charakter, der musste sehr viel über Spiel erzählen, gar nicht mal so viel über seinen eigenen Charakter, wie er drauf ist. Und die Beziehungen zu den Charakteren, die können sich auch erstmal nur entwickeln über die Zeit. So, ne? Trotzdem, es gibt keine zweite Chance, einen ersten guten Eindruck zu machen. Gerade so ein Profil von einem Charakter muss in den ersten 30, 40 Sekunden schon irgendwie offenkundig sein. Du siehst scheiße aus, du kommst hier nicht rein. Ah, alles klar, du bist Türsteher, ne? Und hast nicht viel in der Birne. Ist völlig klar, was dann noch passiert. Ne?
Entschuldigung.
Ja, ja was? Ja, wo bist du denn?
Der Türsteher, ja.
Ja.
Ja, das stimmt. Aber es fließt auch sehr viel Arbeit mittlerweile in Charaktere, um die aufzubauen. Also damals war es eher so, dass erstmal viel Arbeit eingeflossen ist in Archetypen, dass du irgendwie diesen Ruhrpott-Flair, nenne ich ihn mal, der typischen Piranha-Bytes-Spiele, auch reinkriegst in die Charaktere und erstmal weißt, mit wem du zu tun hast. Der Türsteher ist da eigentlich ein schönes Beispiel, direkt zu erkennen, aha, so einer ist das. Und mittlerweile ist es so, dass gerade die Charaktere, mit denen du mehr machen kannst, die dich vielleicht auch begleiten können oder so, dass da sehr viel Arbeit reinfließt, wie diese Charaktere sich im Laufe des Spiels auch verändern. Das ist etwas, was heutzutage mehr ist, würde ich einfach mal sagen.
Diese Schweine, ich hasse sie, ich kann dir gar nicht sagen, wie ich sie hasse. Jetzt rennt jeder durch meine Hütte, jeder Arsch.
Scheiße, ja, Mann. Der raue Ruhrpott-Flair, das ist etwas, das nicht nur mir damals bei Gothic aufgefallen ist. Auch viele Reviews aus der Zeit heben das Fluchen und Stänkern der Figuren hervor, das angenehm mit dem hochwohlerzogenen Ton vieler Fantasy-Spiele bricht. Wer Gothic spielt, wird sofort an diverse Gefängnis- und Gangfilme erinnert, schreibt Jörg Luibel 2001 in seinem Review für 4Players. Keine feinen Elfen, keine Hochglanzburgen mit Fanfarengesang und kein episches Geschwätz vom Kampf zwischen Gut und Böse. Im Gegensatz zur klassischen Fantasy-Thematik bietet Gothic eine erfrischend neue und glaubhafte Welt. Und weiter? Hinzu kommt die Malocher-Mentalität der etwa 250 NPCs, beziehungsweise NSCs, weil 4Players nicht Spielercharakter schreibt auf Deutsch, die mit ihren derben und witzigen Sprüchen dem ganzen Szenario so richtig Leben einhauchen und irgendwie an den Ruhrpott erinnern. Nach der Arbeit entspannen sich Gardisten und Butler, trinken ihr Bier am Lagerfeuer, rauchen die ein oder andere Sumpfgrastüte und wenn die Blase drückt, geht man sich eben in einer dunklen Ecke erleichtern. Akustisch äußerst realistisch umgesetzt. Die Sozialstruktur der Spielwelt und ihrer NPCs hat Luibel besonders angetan. Und nicht nur ihn. Auch Peter Steinlechner zeigt sich bei der GameStar begeistert vom realistischen Tagesablauf der Nicht-Spielerfiguren. Sobald der Mond untergeht und allmählich wieder Sonnenlicht über die Landschaft fällt, treten die meisten Soldaten, Minenarbeiter und Sektenjünger mit einem munteren »Wieder ein neuer Tag« aus ihrer Hütte. Dann marschieren sie zur Arbeit und waschen sich am Tümpel. Diese damals brandneue Lebendigkeit der NPCs ringt der PC Games sogar in ihrer Retrospektive im Jahr 2021 noch ein bisschen Respekt ab.
Als 3D-Open-World-Rollenspiel der alten Schule ist Gothic in Sachen Größe zwar überschaubar, dafür aber prall gefüllt mit besonderen Orten, Geheimnissen und Begegnungen. Die Lebendigkeit wird zusätzlich dadurch verstärkt, dass alle NPCs einen individuellen Tagesablauf haben und zum Beispiel darauf reagieren, wenn man ihnen durch die Hütte latscht und ihre Sachen durchwühlt. Für die damalige Zeit ein revolutionäres Feature.
Etwas, was ich immer total wichtig fand selber bei solchen Charakteren ist, dass es egal ist, wann und wie ich zu dem komme, dass der irgendwie vernünftig reagiert auf die Sachen, die ich in der Welt tue. Irgendwie. Der muss das nicht mal wissen, der Charakter. Aber was mich immer total aufgeregt hat, sind Spiele, die suggerieren, als wenn sie eine offene, große Welt haben und ich kann machen, was ich will, aber im Laufe der Zeit generieren die Dinge erst. Das heißt, die Welt reagiert nicht. Ich war schon irgendwie da und der NPC sagt dann irgendwie, ja, du musst da und dahin gehen und ich kann dem nicht sagen, dass ich da schon war.
Skandal.
Das regt mich total auf, sowas.
Ja. Das Schlimmste ist, wenn man Leute nachts weckt und die nicht sauer sind dann. Das ist immer so der Moment, wo ich denke, da bin ich raus. Also ich wäre so wütend, wenn mich mitten in der Nacht jemand weckt, der einfach in mein Schlafzimmer kommt.
Alle Morgenmuffel.
Zu einer authentischen Spielwelt gehören also auch authentische NPCs. Und die sind dann schon mal angepisst, wenn man sie nachts aus dem Schlaf holt, um das Sammelquest mit den 52 Ork-Keulen abzuschließen. Und wenn es in anderen Fantasy-Spielen keine Inspiration für derbe Sprache gibt, dann muss man sich eben vor seiner eigenen Haustür im Ruhrpott umschauen, beziehungsweise umhören.
Das sind wir selber. Nee, das sind wir selbst. Das sind wir. Wir wohnen hier und wir gehen auch so miteinander um. Und wir fragen uns immer, also unsere Prämisse war immer, dem Spieler aufs Maul schauen. So haben wir es immer genannt. Das heißt, wir haben immer uns überlegt, in dem Moment, wo der Charakter irgendetwas sagt, was würde man ihm denn am liebsten antworten? Ja, also was würde ich, Björn, dem am liebsten antworten, diesem Arsch, der da steht? Und dann am besten so, was weiß ich, dass ich halt genau weiß, dass der mich einfach nur über einen Löffel barbieren möchte, weil er halt in der Gefängniswelt ist und so weiter. Und auf der anderen Seite halt, naja gut, du musst ja auch Freunde machen, sonst kannst du hier nicht überleben. Ne? Und genau in dieser Diskrepanz befindet man sich mit dem Charakter. Und dann haben wir uns einfach überlegt, was würde ich in dieser Situation sein, ja, denn sagen zu dem Charakter? Und wie würde der sich verhalten, wäre er jetzt hier? Ne?
Und das ist dann automatisch recht weit weg von High Fantasy, ne?
Ja, wo alle höflich und die gesitteten Elben und so, die da miteinander, ja.
Du bist doch nicht hergekommen, um Ärger zu machen, oder?
Klar, ich hatte mir vorgenommen, das ganze Lager auseinanderzunehmen.
Ein witziger Kerl.
Na, wie sieht's aus?
In diesem Lager ist nicht genug Platz für uns beide.
Bitte was?
Wie oft habe ich euch denn angesagt? Rennt nicht durch meine Hütte!
Ich wollte zuerst was über deine dürren Ärmchen sagen, aber dann fiel mir deine hässliche Fresse auf. Ich bin gekommen, um dir dein großes Maul zu stopfen.
NPCs stehen nicht einfach nur so zum Spaß in der Welt rum und pöbeln vorbeikommende Spielerinnen und Spieler an. Anders als Gegner, die nur dazu dienen, dutzendweise umgeknüppelt zu werden, damit man Erfahrungspunkte sammeln kann, übernehmen die NPCs sogar ganz viele verschiedene Aufgaben. Sie sind HändlerInnen wie Frieda in Skyrim oder der mysteriöse maskierte Mann aus Resident Evil 4. Sie sind wandelnde Inventare wie der Esel in Dungeon Siege. Sie können die Story mit Witzen vorantreiben, wie Murray und Stan es in Monkey Island tun. Sie unterstützen Spielende eigenständig im Kampf als Begleiterinnen wie Elizabeth in Bioshock Infinite oder sie sind wie GLaDOS in Portal gleich der Endboss höchstpersönlich. Oder sie beleben im Zweifel einfach nur die Spielwelt. Auch wenn das unwichtig klingt, ist es das natürlich nicht. Denn eine Stadt lebt in einem Spiel, genauso wie in der echten Welt, von den Leuten, die in ihr leben. Sonst wäre es ja nur eine Sammlung von leeren Hütten in der Launch-Version von Fallout 76.
Was ist zuerst da in der Regel, dass man da noch eine Figur braucht, die die Story weiterbringt oder dass man da eine Figur braucht, die einem die Schwerter verkauft oder dass man einfach denkt, da fehlt noch irgendwie, da muss ein bisschen Leben in diese Stadt reinkommen und dann kommt darüber ein Charakter rein. Was ist so der initiale Zündfunke, wenn ein neuer Charakter gebraucht wird?
Ja, das ist sehr unromantisch manchmal, aber ich sage immer, man muss von den Ressourcen herkommen. Wie groß ist das Spiel? Was willst du machen? Eine Stadt, zwei Städte, sechs Städte? Da musst du gucken, wie viele Häuser sollen da rein? Man nimmt sich immer vor, irgendwie drei Häuser und dann wären es doch 15. Und dann guckt man sich dann den Level an und denkt sich, oh mein Gott, das ist alles so groß geworden. Und ja, hier ist eine Hütte und da ist eine Hütte. Ja gut, da lassen wir hier was einfallen und da und so. Und ach du Scheiße, da muss unbedingt noch was rein. Gut, dann kommen die Features irgendwie. Du sollst Fernkampf, Nahkampf, da brauchen ein paar Lehrer. Da müssen noch irgendwelche Händler da rein, die irgendeinen Kleinscheiß verkaufen und noch ein paar Geschichten und so. Und das muss ja auch irgendwie interessant sein, weil da gibt es auch noch der Typ, der dich empfängt, der Typ, der dich rumführt. Dann gibt es noch der Typ, an dem du vorbei musst. Dann gibt es noch der Typ, den und so weiter, unseren Sammel. Man halt alle Sachen, die man so gerne behandeln möchte. Dann macht man eine Analyse dessen, was man zeitlich schaffen kann. Und dann sagt man sich, okay, ein Charakter darf jetzt so und so viel 1000 Wörter haben. Ein Charakter, der ein bisschen tiefer gehend ist, der kriegt dann 6000 Wörter und einer, der irgendwie nur oberflächlich ist, nur 400 oder sowas. Ja? Und dann kann man sich ungefähr ausrechnen, wie lange man braucht, so eine Stadt zu befüllen. Und dann fängt man an und setzt sich hin, okay, ich brauche jetzt ganz konkret einen Typ mit einem Klemmbrett vor einem Lagerhaus, der Probleme hat, und zwar Nachschubprobleme, der, sein Lager ist nämlich leer oder ist ausgeraubt worden und das ganze Kram liegt irgendwie da um am Strand rum oder sowas. Ja? Und dann fängt man an, diesen Charakter zu formen, so ungefähr ist der Anfang von
du
sowas.
Du sagst, das klingt unromantisch, da hast du wahrscheinlich auch recht.
Ja.
Auf der anderen Seite macht es einem das Leben aber auch sehr viel einfacher. Denn ein Charakter, der gut ausdesignt ist und dessen Umgebung und Probleme und dessen Stadt und Welt und Setting schon ausdesignt ist, der schreibt sich meist fast von alleine. Andersherum, wenn ich weiß, was für ein übergeordnetes Problem in der Welt herrscht und ich weiß, wo einer wohnt, zu welcher Fraktion der gehört, wie der aussieht, was für eine Kleidung der trägt, in was für einer Bude der haust und was für Probleme um ihn herum herrschen, dann ist es ziemlich einfach zu sagen, mein Gott, wie fühlt er sich denn jetzt? Was ist denn das für einer? Was würde der jetzt in der Situation tatsächlich tun? Wie ist der ausgestattet? Und was für ein konkretes Problem hat er, was dann wiederum eine Quest ergibt? Und wenn ich diese Dinge alle weiß, wenn die Quest quasi auch schon designt ist, dann schreibt er sich fast von allein. Dann weiß ich nämlich genau, wenn ich da hinkomme, was würde der denn jetzt machen? Was würde der sagen? Und dann habe ich es viel einfacher später bei den Dialogen, diesem Charakter Leben einzuhauchen, als wenn ich diese Vorarbeiten nicht leiste.
Es muss viel bedacht werden bei der Entwicklung eines NPC. Woher kommt er? Wohin geht er? Was macht er dazwischen und auf dem Weg dahin? NPCs haben genauso viele verschiedene Aufgaben wie Game Devs während der Entwicklung. Ein Diego wird nicht in einer Nacht erbaut und nicht von einer Person. Selbst die simpelsten NPCs können hinter den Kulissen viel Arbeit machen und mehrere Personen für zahllose Stunden beschäftigen.
Wie viele schreiben denn bei euch? Also, ihr beiden schreibt Charaktere, aber habt ihr ein größeres Team oder dürfen alle mal?
Okay. Fünf. Mittlerweile sind es fünf.
Ja.
Okay.
Ja.
Waren aber immer so 3, 4, 5 Leute.
Ja.
Waren es eigentlich immer, ja.
Doch.
Drei bis fünf Leute waren immer.
Sind die Vollzeit mit Writing beschäftigt oder?
Naja, wir sind Game Designer, wir sind nicht nur Storywriter. Ne? Das ist immer so ein bisschen schwierig zu erklären, weil wir stellen die Püppchen auch noch auf, wir kümmern sich um die Tagesabläufe der Figuren, wir designen die Welt, wo was steht, welche Levelteile dahin gehören, gegen welche Monster gekämpft werden soll und so weiter. Das heißt, das ist schon eine vielschichtige Sache, das Weltdesign und nicht nur der Charakter. Weil so einen Charakter in die Welt zu setzen, okay, aber dann musst du ja auch irgendwie die 15 Parameter dann anlegen, die er hat. Wo kommt er her? Was hat er für Klamotten an? Wie alt ist er? Ne? Wie sieht er aus im Vergleich zum Rest, der um ihn rum passiert? Es soll ja keine Kloner mehr da stattfinden. Wie alt ist er? Was sagt er in Bezug auf, das hatte ich gerade schon erwähnt, ne? zu mir, zu den anderen und so weiter und so weiter. Da gibt es halt sehr viele Sachen, die festgelegt werden müssen und die müssen schon im Design festgelegt werden, bevor wir anfangen zu schreiben.
Das heißt, es kommt sehr stark auf die Projektphase an. Ne? So ein Projekt, wie wir es machen, das dauert locker so 3, 4 Jahre. Und in dieser Zeit sitzt man halt an unterschiedlichen Aufgaben. Am Anfang mehr am Design und am Wiki. Und später dann schreibt man seine Charaktere irgendwie in der Engine und dann stellt man die auf und dann macht man für die Tagesabläufe und irgendwann kommen dann Sprachaufnahmen. Dann gehen auch die Leute, die für die Dialoge zuständig sind, auch zu den deutschen Sprachaufnahmen und begleiten die, damit wir Regie führen können. Und dann geht es ins Bugfixing und währenddessen wird natürlich auch Game Design gemacht. Das heißt, jeder von uns ist im Grunde genommen immer auch für mehrere Bereiche zuständig und nicht nur für die Story. Also auch im Game Design Fragen und das betrifft aber auch die anderen Bereiche. Also wir überschneiden uns da sehr stark.
Bei all dem Coden, Animieren und Bugfixen ist die Erstellung eines NPCs für Game-DesignerInnen wie Björn und Jennifer Pankratz trotzdem vor allem eins. Viel, viel Text. Unterschiedliche Charaktere machen dabei unterschiedlich viel Arbeit. Für kleinere NPCs schreiben die beiden 400 Wörter. Eine Hauptfigur hat schon mal 6000 Wörter Dialog. Das alles hämmern die Pankratzes nicht in ein Word-Dokument, sondern direkt in den Editor in ihrer Grafik-Engine. Denn anders als bei einem Buch oder einem Drehbuch für einen Film werden die Texte in einem Spiel nicht in einer festen Reihenfolge abgespielt. Für Gespräche muss etwa ein dynamischer Dialogbaum eingepflegt werden, in dem das Gespräch verschiedene Richtungen nehmen kann. Und außerhalb eines Dialoges, da muss ein Charakter immer noch was zu sagen haben. Wenn du ihn anrempelst oder wenn ihr gemeinsam in die Schlacht zieht, muss er auch reagieren, um nicht vom Non-Playable Character zum nicht reagierenden Programmcode-Statisten zu werden. Und das ist nur die Textarbeit, die auch im fertigen Spiel landet. Schätzungsweise ein Fünftel von dem, was für ein Piranha-Spiel an Hintergrundgeschichte der Figuren erarbeitet wird, landet laut Jennifer und Björn Pankratz gar nicht direkt im Spiel, sondern im Papierkorb, beziehungsweise im Hinterkopf der EntwicklerInnen.
Jetzt habe ich darüber meine nächste Frage total clever vergessen. Genau. Diese Herangehensweise, die ihr jetzt beschreibt, dass man so viel Details und Hintergrund für die ganzen Charaktere macht, begrenzt das irgendwann auch, wie groß so ein Spiel einfach werden kann, das man macht? Weil ihr habt auch Ressourcen schon angesprochen. Wo sind die Grenzen
da? Nein, nee, ist andersrum. wir sind kreative Menschen und wir würden am liebsten gar nicht aufhören, irgendwelche Sachen zu schreiben für Charaktere. Und wenn man dann halt später nochmal hinkommt, dann muss er auch noch was kriegen und dann muss er auch noch darauf antworten, dass irgendwie der und der das und das gesagt hat. Und weil er da steht, wo er steht, ist natürlich auch sein Nachbar total wichtig. Das heißt, habe ich dem geholfen oder habe ich da? Das ist ein Schneeballprinzip. Das kann man beliebig weiterspinnen und man muss sich eigentlich immer irgendwie zurückhalten von Sachen, die man einbaut, weil wenn es an einer Stelle gemacht wurde, dann erwartet der Spieler es auch einer anderen. Man gewöhnt sich sehr schnell an eine gewisse Art der Qualität, die so ein Ding hat. Und wir haben uns jahrelang bemüht, diese Qualität immer weiter zu erhöhen und dann wird sie auch irgendwann erwartet. Und das dimensioniert ganz klar auch den Rahmen, das steckt ganz klar den Rahmen, wie viele Charaktere oder wie groß diese Welt sein darf, in Bezug zu der Leute, die da sind, um diese Sachen umzusetzen. Das ist eine ganz einfache Sache.
Wir berücksichtigen das im Grunde genommen schon im Design. Also jeder bekommt quasi seine Parzelle, für die er zuständig ist. Und dann wird die quasi designt und auch gemacht in Absprache mit den anderen. Björn macht zum Beispiel die Hauptstory und was weiß ich, Amadeus und Harry bekommen dann jeweils irgendwie ein Lager und dann machen die das erstmal. Und dann spielen die quasi ihren Kram dann gegenseitig und dann spielen, was weiß ich, wir dann Björns Sachen und gucken, ob wir uns irgendwo vielleicht widersprochen haben oder ob das alles in einem Guss ist und solche Sachen. Und dann kommen die nächsten Sachen dran, die noch fehlen, solange bis wir fertig sind. Und das Design, das steht vorher schon. Dass man manchmal denkt, Mensch, da hinten ist ja noch eine Hütte, die ist ja leer. Eigentlich könnte man da noch ein NPC reintun. Das passiert auch. Aber das ist dann irgendwie quasi das Easter Egg oder das Feature on the Fly. Und wenn man weiß, oh, jetzt habe ich dafür keine Zeit mehr, dann macht man die Hütte eben kaputt und dann ist da ein Steinbruch reingefallen.
Das nächste Mal, wenn ihr in einem Fantasy-Rollenspiel in der hintersten Ecke des hintersten Forstes, also eine leere, halb eingestürzte Hütte entdeckt, könnte es sein, dass hier mal ein NPC gelebt hat. Vielleicht hätte er euch ein erstklassiges Schwert verkauft oder auf ein Sammelquest geschickt, um 27 Brombeeren zu sammeln. Nur war am Ende ganz vielleicht nicht genug Zeit, um 1000 Zeilen Dialog zu schreiben, eine Rüstung zu entwerfen, eine Figur zu animieren und ihn mitsamt eines Tagesablaufes im Spiel zu platzieren. Der beste NPC wird man natürlich nicht, wenn man es nie in ein fertiges Spiel schafft. Aber wer ist es denn nun, der beste NPC? Der, der am besten alle Merkmale erfüllt, die nun einen guten NPC ausmachen.
Ich bin neu hier. Wer bist du?
Ich?
Ich fordere dich heraus. Lass es uns in der Arena austragen.
Du? Ich fress dich zum Frühstück, Kleiner. Tu dir selber einen Gefallen und mach, dass du wegkommst.
Ja, um so ein bisschen zum Schluss zu kommen, ich muss jetzt nochmal das Thema von der aktuellen Staffel von Last Game Standing aufgreifen. Und zwar die Frage eben, was ist der beste NPC der ganzen Videospielgeschichte? Wenn ihr jetzt mal nicht eigene von euch nennt, zu denen ihr wahrscheinlich weil ihr die selber geschrieben habt, eine starke Beziehung habt. Was wären für euch so spontan die besten NPCs? Oder der beste NPC? So, der
das eine. Gibt's nicht. Es gibt kein bester. Gibt gar nichts Bestes oder Schlechtestes. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, weil es gibt immer Lebensphasen und hast du nicht gesehen. Was ich gerne mochte in den letzten Jahren, kann ich zumindest sagen. Ich mochte den Alexios gerne von Assassin's Creed Odyssey und als Nebencharakter fand ich den Sokrates ziemlich cool. Also wenn der Sokrates-Quest da war bei Odyssey, dann bin ich da immer gern hingegangen.
Alltime ist einer meiner Lieblinge immer noch Guybrush Threepwood.
Da legst du dich auch fest, ne?
Ja, tut mir leid.
Das ist halt der Beste, halt der, ja.
Nein, das ist der Erste, der mir einfällt einfach. Aber wenn ich jetzt ganz aktuell gucke, momentan spiele ich immer noch seit über 80 Stunden Cyberpunk zum Beispiel und da fand ich zum Beispiel den Jesse ziemlich cool gemacht.
Ja.
Unterscheidet ihr gar nicht so richtig zwischen Player-Character und Non-Player-Character? Ich habe das Gefühl, dass ihr da sogar keine richtige Grenze zieht, sondern dass es für euch alles Charaktere sind.
Ja, richtig. Im Prinzip schon, weil Ciri zum Beispiel von Witcher 3 hast du kurzzeitig auch als Protagonist. Du kannst sie führen bei Witcher 3. Und das ist dann schon dann auch ein Spielercharakter kurzzeitig. Und der Unterschied ist nicht so groß, weil du ja irgendwie in so einer Welt drin bist und je plausibler und cooler diese Typen gemacht sind, ne, gerade Witcher 3, der Geralt oder seine Damen da hier, Jennifer und Triss, die sind super gemacht. Ne, das sind auch Charaktere, die auf jeden Fall eine Erwähnung wert sind, denn das, was die da geschaffen haben, das ist großartig. Und zeitweise fand ich auf jeden Fall...
Björn und Jennifer Pankratz machen seit 2 Jahrzehnten Videospiele, haben tausende Zeilen Dialog und Hintergrundgeschichte für die spielbaren und nicht spielbaren Figuren von Gothic, Risen und Elex geschrieben. Und bei der Frage nach dem besten NPC halten sie sich in ihren Antworten genauso wenig an die strikte Definition des Non-Player-Characters aus dem ersten Absatz der Wikipedia, wie Christian und Christian das im Podcast oder ihr es in der LGS-Community bei der Wahl der Wildcards gemacht habt. Und vielleicht ist das das Wichtigste, ganz am Ende, was wir über NPCs lernen können. Vielleicht gibt es gar keine so klare Unterscheidung dazwischen, was ist ein guter NPC und was ist ein guter Charakter. Das Wichtigste für ein gutes Spiel ist nämlich eine Handvoll guter Charaktere. Egal, ob spielbar oder nicht spielbar. Und egal, ob Heldin oder Händlerin oder Hamster. Und wer das nun ist, der beste NPC, abseits von all diesen Definitionsfragen? Das klären wir bei der nächsten verbalen Kneipenschlägerei im Last Game Standing Forum, wenn im Finale der 8. Staffel die Frage endgültig und ein und für alle Mal geklärt wird. Wer ist der beste NPC aller Zeiten?
Fällt dir nichts Besseres ein, Kleiner?
Lass mal überlegen. Nein, mir fällt nichts ein, was du begreifen würdest.
Vielleicht solltest du es auf einem Versuch ankommen lassen.
Gehen wir mal nach Gorm. Heute machen wir richtig Party und dann geht's wieder los. Von Gorm. Diego. Lester. Milton. Gorm. Heute gehen wir mal nach Gorm. Heute machen wir richtig Party und dann geht's wieder los. Von Gorm. Diego. Lester. Milton. Gorm. Machen wir richtig Party, heute. Machen wir richtig Party, 1, 2, 3, 4. Richtig Party. Am Anfang zogen die Nomaden über das Land und der ewige Wanderer führte sie. Und Innos sprach zu dem ewigen Wanderer, leg deinen Stab beiseite. Und an seiner Stadt gab ihm Innos den Beat und der ewige Wanderer wurde sein Diener. Roba versteckte sich in einer Höhle, doch der Beat spürte ihn auf. Und Roba griff hinter sich und dort war ein Schwert. Er nahm es und er gründete einen Clan. Und es war der Clan des Ravens.
Nicht schlecht.
Milton.
Ja.
Pass auf.
Gorm.
Hör nicht auf.
Richtig Party.
Innos. Gewähre mir die Herrschaft über das
Raven.
Wenn ihr das durchgehört habt, interessiert euch sicher der fette Shoutout hier am Ende für diesen Remix von dem YouTube-Account Corinis Pictures und außerdem die entspannte Hintergrundmusik während meiner Moderationspassagen von dem YouTube-Account CSP1000. Die Gothic-Soundtrack-Remix-Szene ist alive and well, aber das ist ein Thema für eine andere Staffel.